Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel unseres Drops-Podcastes Drops Online. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu können nach fast 2,5 Jahren Pause. Es ist super toll, dass wir jetzt uns wieder hier treffen und die Podcasts anhören, die Drops produziert. Wir sitzen gerade im Korax-Studio. Neben mir sitzt Nikolas Schmid. Das ist unser Praktikant seit 6 Monaten. Der ist extra aus Freiburg hierher gekommen und hat sein Praktikum bei uns in der Drops gemacht. Und ich begrüße dich erstmal, Niki.
Hallo Maria.
Das ist schön, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir heute die Truck-Checking-Folge aufnimmst, beziehungsweise du uns davon erzählst, wie du in Berlin bei Fixpunkt warst und dort jemanden interviewt hast, der dir was über das dortige Projekt des Drug-Checkings erzählt hat. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist auch ein bisschen unsere Tradition, dass die Praktikantinnen im Podcast mithelfen. Magst du denn ein bisschen was über dich erzählen, Niki, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen können?
Ja, voll gern. Also erstmal dir nochmal vielen Dank, dass ich jetzt hier mit dabei sein konnte und auch bei dem Projekt oder quasi dem Podcast-Projekt jetzt mitwirken durfte und da ein bisschen dich unterstützen konnte. Kurz zu mir, wie schon Maria gesagt hat, ich war jetzt seit 6 Monaten hier der Praktikant bei Drops und studiere momentan eigentlich in Freiburg Erziehungswissenschaft auf soziale Arbeit. Und im Rahmen dieses Studiums sollen wir dann immer ein Praktikum machen oder ist es quasi notwendig, immer ein Praktikum zu machen. Und da ich mich in Vergangenheit schon öfters durch gewisse Projekte in Freiburg, Safer Youth Party Projekte in Freiburg, schon länger für den Bereich Suchthilfe oder Drogenhilfe interessiere, wollte ich mein Praktikum gerne in der Drogenberatung machen. Und da bin ich dann über gewisse Wege an die Drops gekommen.
Es gab in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, vor 2 bis 3 Jahren hatten wir mal eine Folge mit Felix Heiden, der damaligen Präventionsfachkraft unserer Einrichtung, zum Thema Drug-Checking. Dort haben wir ganz toll einen allgemeinen Blick zum Thema erhalten, haben Informationen zum rechtlichen Stand und auch Einblicke zu anderen Ländern, insbesondere der Niederlande, erhalten. Und Felix hat uns so ein bisschen eingeführt in die Vorteile, die das Drug-Checking mit sich bringt, hat aber darauf verwiesen damals, dass eben in Deutschland sowas total rar ist, überhaupt keine Angebote da sind und dass es Sinn ergeben würde, wenn es das geben wird hier in Deutschland. Und jetzt, eben 2, 3 Jahre später, sitzen wir hier und können diese und die nächste Folge Projekte vorstellen, die eben das Drug-Checking anbieten. Und zwar haben wir da einmal Fixpunkt in Berlin. Da ist Niki hingefahren und hat dort den, wer war denn das eigentlich, Niki? Erzähl mal, wen du da interviewt hast. Warum erzähle ich das eigentlich hier alles?
Ja, ich war da in Berlin vor Ort bei Fixpunkt Berlin und war da mit dem Geschäftsführer von Fixpunkt Berlin im Gespräch, Raphael Schubert, genau, und der hat mir so ein bisschen einen allgemeinen Einblick in Drug-Checking, also wie die das dort vor Ort durchführen. Die machen das in einem stationären Setting in ihrer Beratungsstelle, heißt quasi, das Drug-Checking ist dort vor Ort auch immer an die Beratungsstelle angeknüpft und mit einer Beratung verbunden.
Mhm, cool, genau, da bist du hingefahren. Wie war die Anreise?
Die Anreise war im ersten Moment kurz ein bisschen holprig, weil ich kurz davor war, meinen Anschluss zu verpassen. Das hat dann aber alles zum Glück noch geklappt und ich bin dann rechtzeitig dort angekommen.
Ja, cool. Und dann hast du den Herrn Schubert interviewt. Du hast mit ihm über dieses Projekt dort angeknüpft an die Beratungsstelle gesprochen. Und in die hören wir gleich rein. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß dabei.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge heute von Drops Online. Heute bin ich hier vor Ort bei Raphael Schubert von Fixpunkt Berlin und wir werden heute ein bisschen über Drug-Checking reden.
Sehr gerne, ja. Schön, dass ihr da seid. Raphael Schubert mein Name. Ich bin seit 3 Jahren Geschäftsführer von Fixpunkt GmbH hier in Berlin. Wir sind ein Träger der niedrigschwelligen Drogen- und Suchthilfe in Berlin, betreiben Drogenkonsumräume, Straßensozialarbeit, haben Arbeits- und Beschäftigungsprojekte und sind seit 2 Jahren auch Teil des Drug-Checking Berlin-Projekts. Das Projekt in Berlin ist ein trägerübergreifendes Projekt, das heißt, es sind insgesamt 3 Träger daran beteiligt. Das ist neben Fixpunkt noch die Schulenberatung in Berlin und die Vista GmbH. Und gemeinsam dürfen und können wir seit 2 Jahren das Projekt Drug Checking in Berlin mit, wie ich finde, großem Erfolg umsetzen. Und sind dran natürlich oder hoffen auch, dass das Projekt ausgebaut wird und dass die Erfolge, die wir damit haben, natürlich auch auf andere Teile Deutschlands dann überschwappen bzw. dann von dort aufgenommen werden.
Was ist denn Drug-Checking für euch? Also wie würdest du für dich selber, du meintest ja vorher schon, du bist in der Geschäftsführung, hast du auch direkt Kontakt mit Drug-Checking beziehungsweise wie definiert ihr bei euch in der Einrichtung den Begriff Drug-Checking, damit so unsere ZuhörerInnen auch mal ein bisschen Eindruck davon bekommen, was das überhaupt ist?
Ja, ich selber setze das Drug-Checking leider nicht um, aber Drug-Checking ist im Grunde eine Maßnahme aus dem Harm Reduction. Eine Harm Reduction-Maßnahme, sprich zu Deutsch eine schadensmindernde, schadensminimierende Maßnahme, wo es darum geht, dass Substanzen chemisch analysiert werden, Substanzen im Labor analysiert werden und die gemeinsam mit einem Beratungsgespräch, also das ist auch ein zentraler Teil des Drug-Checkings, ein Beratungsgespräch durch Sozialarbeitende, dass Menschen aufgeklärt werden über die Substanzen, welche Reinheit ist die Substanz, sind Streckmittel, sind andere Substanzen darin und anhand dessen natürlich auch den eigenen Konsum reflektieren, dass wir auch zum Thema Konsum sensibilisieren wollen und damit natürlich auch langfristig die öffentliche Gesundheit zu fördern. Es soll damit einfach erreicht werden, dass Menschen bewusster Substanzen konsumieren und deshalb eben eine Maßnahme der Schadensminderung, des Harm Reduction, dass es darum geht, also es geht nicht darum zu sagen, man soll gar keine Drogen konsumieren, wäre angesichts der Gesundheit sicher die beste Lösung, wissen wir aber, dass es nicht die Realität ist und deshalb geht es darum zu sagen, okay, was konsumieren die Menschen, welches Risiko hat diese Substanz und wie kann man dieses Risiko minimieren oder runterfahren. Und darum geht es im Drug-Checking, Leute aufzuklären, wie kann man das Risiko minimieren und gleichzeitig auch von Laborseite sozusagen eine chemische Analyse der Substanzen zu haben, damit einerseits wir als Träger oder auch in dem Fall das Land Berlin weiß, was sind für Substanzen im Umlauf und andererseits natürlich auch die einzelnen Personen, die das Angebot nutzen, wissen, was sie denn da konsumieren.
Ja, wie ich jetzt schon so ein bisschen rausgehört habe, macht ihr das, glaube ich, jetzt bei euch vor Ort größtenteils stationär. Habt ihr hierzu auch mobile Angebote?
Leider nicht. Ich hoffe zu sagen können, noch nicht. Grundsätzlich ist Drug-Checking bei uns in Berlin eben bei 3 Trägern. Das heißt, es gibt 3 Sprechstunden die Woche, wo Menschen hinkommen können, dieses Angebot nutzen können. Das heißt, es sind 3 Nachmittage in der Woche, wo an 3 verschiedenen Standorten Drug-Checking angeboten wird. Das Ganze muss man auch sagen, Drug-Checking, ein Projekt von 3 Trägern. Ein anderer ganz wichtiger Part in dem Projekt ist aber auch das GERMED, das Landesinstitut für Gerichtliche und Soziale Medizin Berlin. Das ist sozusagen unser Laborpartner, dort die Abteilung für forensische Toxikologie, die ganzen Analysen übernimmt. Aber Drug-Checking für Klienten, für Nutzende ist 3-mal die Woche in 3 verschiedenen Standorten in Berlin.
Okay, du hast jetzt schon so ein bisschen auch was viel zu den Kooperationspartnern gesagt, die auch wichtig sind. Ich hätte jetzt noch so ein bisschen eine Frage, wie wurde denn das Drug-Checking wie wird das bei euch finanziert? Wer ist daran beteiligt? Wie habt ihr das quasi durchbekommen? Weil so wie ich jetzt oft immer gehört habe, ist das oft auch immer ein Punkt, wo dann oft auch so ein ganzes Drug-Checking-Projekt scheitert, weil dann oft die finanziellen Mittel fehlen. Deswegen würde es mich jetzt mal interessieren, wie das bei euch dann so abgelaufen ist.
Die finanziellen Mittel sind natürlich im Sozialbereich, aber gerade auch im Drogen- und Suchtbereich immer ein ganz großes Thema. Wir haben in Berlin das Glück, dass die Senatsverwaltung für Gesundheit das Angebot finanziert, das Angebot auch als sinnvollen Baustein in der Berliner Drogenpolitik sieht, als präventive Maßnahme, als Harm-Reduction-Maßnahme. Und deshalb werden wir auch seit 2 Jahren von der Senatsverwaltung für Gesundheit, sprich von der öffentlichen Hand, finanziert. Und dadurch kann das Projekt auch stattfinden.
Und wie ist denn dabei dann die rechtliche Situation?
Das ist grundsätzlich ein spannendes Thema. Wir hatten in Berlin, war es auch ein Prozess, bis wir Drug-Checking etablieren konnten und ging auch nicht von heute auf morgen und hat auch gedauert, bis wir es wirklich vor 2 Jahren in den Start bringen konnten. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass natürlich die rechtliche Situation gerade auch bei Drogen- und Suchtangeboten immer wieder schwierig ist. In Deutschland ist es aber mittlerweile so, auch seit, ich glaube, 2023, dass über das BTMG, Betäubungsmittelgesetz, § 10b, es eine gesetzliche Grundlage gibt, und zwar für die Durchführung von Modellvorhaben von Drug-Checking. Bedeutet, dass die Länder eine Rechtsverordnung erstellen müssen, wo Rahmenbedingungen für Drug-Checking dann festgehalten werden, wo man dann sozusagen festlegt, wie kann ein Drug-Checking-Modellprojekt, ein Drug-Checking-Projekt in dem Bundesland dann funktionieren und umgesetzt werden. Das heißt, aktuell ist es so, seit knapp 2 Jahren, dass es auch eine rechtliche Möglichkeit gibt, Drug-Checking-Projekte gut zu implementieren. Und es gibt auch schon jetzt die ersten Länder, die Drug-Checking-Verordnungen haben.
Hattet ihr da irgendwie gewisse Hürden, die es euch schwieriger gemacht haben?
Also ich muss sagen, wir haben begonnen, bevor es diese rechtliche Änderung im BTMG gab. Bei uns hat es damit begonnen, dass wir aufgrund eines Rechtsgutachtens und Kooperation mit der Politik, mit Staatsanwaltschaft, das davor begonnen haben. Berlin arbeitet jetzt sehr intensiv daran, eine Rechtsverordnung umzusetzen, sodass es sozusagen auch jetzt auf jeden Fall nochmal abgesichert wird. Insofern ist, glaube ich, unsere Situation schwieriger oder nicht zu vergleichen mit Projekten in anderen Bundesländern, die gerade am Weg sind, eine neue Verordnung zu bekommen oder wo vielleicht die Politik auch gerade noch kein Interesse hat, eine Verordnung zu erlassen. Bei uns war zu Beginn das Ganze etwas anders. Es ist aber, ich sehe das als großen Vorteil, dass es jetzt eben die Möglichkeit gibt. Es gibt natürlich auch Schwierigkeiten bzw. Limitationen. Es ist trotzdem noch immer von der Politik abhängig. Aber grundsätzlich ist es schön zu sehen, dass wenn es sowohl vom Land als auch von Trägern das Interesse gibt, dass etwas passieren soll, dass das auch umgesetzt werden kann und das auf guten rechtlichen Beinen steht.
In meinen Recherchen jetzt zu Drug-Checking bin ich natürlich dann auch auf euch gestoßen, weil ihr, glaube ich, auch einer der ersten wart, wo quasi dieses Drug-Checking-Projekt mal durchgeführt wurde in Deutschland selber. Bin dazu hierzu auch noch oft auf Thüringen gestoßen, die da auch schon, glaube ich, relativ lange mit dabei sind. Seid ihr mit denen auch ab und zu im Austausch, wenn es um Drug-Checking geht, beziehungsweise findet da ein Austausch allgemein statt?
Ja, also es gibt sogar, also Drug-Checking ist in Deutschland noch unter Anführungszeichen in den Kinderschuhen. Es gibt in Deutschland sicher noch Aufholbedarf, auch wenn es einzelne Träger oder einzelne Projekte gibt, die schon länger laufen, die auch schon Pionierarbeit geleistet haben oder leisten. Aber es gibt gerade im deutschsprachigen europäischen Ausland, Österreich, Schweiz, aber auch in Gesamteuropa gibt es schon wesentlich mehr Projekte bzw. gut etablierte Drug-Checking-Projekte. Dazu gibt es auch ein Netzwerk, das TEDI-Netzwerk, wo alle Drug-Checking Projekte europaweit vernetzt sind und sich auch austauschen. Wir sind Teil davon und eben auch andere Projekte in Deutschland sind Teil davon. Da gibt es sozusagen einen regelmäßigen Austausch und der dann aber auch europaweit stattfindet. Und das sind natürlich auch ganz spannende Erkenntnisse, wie ist die Situation in anderen Ländern. Nicht nur mit Blick auf, wie können die Projekte umgesetzt werden, wie werden die Projekte finanziert, sondern natürlich auch mit dem Blick, was wird konsumiert, welche Schwierigkeiten oder welche Auffälligkeiten gibt es in anderen europäischen Ländern. Also bei Drug-Checking gibt es einen relativ guten Austausch innerhalb verschiedenster Projekte in Europa.
Ja, ich finde das auch sehr spannend, weil ich auch schon jetzt oft mitbekommen habe, wo ich auch teilweise in der Schweiz unterwegs war, dass gerade so Richtung Basel, dass die da, was Drug-Checking angeht, auch schon lange, also quasi einen Drug-Checking-Prozess schon sehr lange etabliert haben und da, glaube ich, dann auch sehr viele mobile Settings auch in Nachtclubs und so haben, was ja dann, glaube ich, ein bisschen anders ist wie jetzt bei euch, wo hier mehr stationär stattfindet und noch in Verbindung mit einer Beratung. Habt ihr zu denen dann auch gelegentlich Austausch? Also quasi sind die dann auch in diesem Netzwerk mit drinne?
Die sind auch in dem Netzwerk mit drinnen. Wir haben auch, bevor wir unser Projekt hier in Berlin gestartet haben, haben wir uns besonders aus Wien und auch aus der Schweiz, aus Zürich, Informationen eingeholt, sind ins Gespräch gegangen. Drug-Checking ist, glaube ich, auch immer relevant. Wie ist denn die Stadt oder die Gegend, wo man Drug-Checking umsetzen will, aufgebaut? Also ist es ein Flächenbundesland, ist es eine Großstadt? Was ist auch die Zielgruppe für Drug-Checking? Und insofern gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch in Deutschland bei Festivals schon Drug-Checking-Möglichkeiten teilweise. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir waren auch im Austausch für Berlin, haben wir damals gesagt, vor zwei oder sozusagen in dem Prozess bis zum Start, dass es am unter Anführungszeichen einfachsten umzusetzen wäre mit stationärem Drug-Checking, sprich Beratung und Substanzentgegennahme in den vorhandenen Beratungsstellen. Deswegen haben wir das so umgesetzt. Wenn du mich fragst, von unserer Seite, also vom Projektseite aus gerne, würden wir das natürlich erweitern, auch auf zum Beispiel eine mobile Möglichkeit. Das ist aber auch wieder natürlich eine Kostenfrage.
Du hast gerade schon einen guten Stichpunkt gesagt, und zwar Zielgruppe. Und da würde mich jetzt mal so ein bisschen interessieren, an wen sich euer Drug-Checking-Angebot dann überhaupt richtet. Weil ich denke, da wird es ja wahrscheinlich schon auch nochmal sehr große Unterschiede geben im Vergleich zu stationär und wenn man jetzt mobil das Drug-Checking anbietet. Da würde ich jetzt einfach gerade mal wieder an dich übergeben, wer denn da bei euch so vorbeikommt, beziehungsweise wie ihr eure Zielgruppe dafür definiert habt.
Wir haben das Drug-Checking-Projekt eben auch unter anderem auch mit drei etablierten Trägern der Suchthilfe in Berlin gestartet, weil alle drei Träger ein bisschen eine unterschiedliche Zielgruppe haben. Die Schwulenberatung in Berlin richtet viele Angebote an queere Menschen. Vista hat ein sehr breit aufgestelltes Angebot von Drogenkonsumräumen über Beratungsstellen, über Arbeitsprojekte, und Fixpunkt kommt so klassisch aus der Niedrigschwelligkeit. Das heißt, wir haben gesagt, es sind drei Träger beteiligt, weil wir einfach auch eine sehr große Zielgruppe damit erreichen können, die drei Träger von sehr vielen Menschen auch gekannt werden. Grundsätzlich haben wir keine festgelegte Zielgruppe. Das Einzige, was sozusagen sein muss, das sind Menschen, die psychoaktive Substanzen konsumieren, und das sind Menschen, die 18 Jahre alt sein müssen, 18 Jahre oder älter sein müssen. Ansonsten richtet sich das Drug-Checking-Angebot an junge Erwachsene, die im Nachtleben oder bei Festivals sind, oder auch nicht mehr so junge Erwachsene, die im Nachtleben unterwegs sind, an Menschen mit riskanten und abhängigen Konsummustern, aber auch an Menschen, die nur gelegentlich Substanzen konsumieren, Menschen, die sozusagen in der offenen Drogenszene unterwegs sind, sprich eine sehr schwere Abhängigkeit haben und viele andere soziale Probleme, also an Menschen, die, wie man so schön sagt, mit beiden Beinen im Leben stehen, die sozial gut integriert sind, aber trotz alledem regelhaft oder gelegentlich Substanzen konsumieren. Also im Grunde an alle Menschen, die psychoaktive Substanzen konsumieren, kann jeder das Angebot nutzen. Was man, glaube ich, auch dazu sagen muss, und das haben wir auch gelernt aus den zwei Jahren, an wen richtet sich das Angebot nicht? Was wir auch immer wieder haben, sind Angehörige, die kommen, weil sie Substanzen gefunden haben vom Freund, von der Freundin, vielleicht auch von den Kindern, die das getestet haben lassen wollen. An diese Zielgruppe richtet es sich nicht. Die Leute vermitteln wir weiter, dafür gibt es Beratungsangebote in Berlin. Drug-Checking richtet sich wirklich an Menschen, die selber Substanzen konsumieren. Und was ebenfalls leider nicht möglich ist, dass, wo wir immer wieder die Nachfrage haben, ob Menschen uns per Post Substanzen schicken können oder ob Menschen irgendeinen anderen schicken können, dass der mit was vorbeikommt. Das geht auch nicht, weil ein ganz zentraler Bestandteil von Drug-Checking ist auch die Beratung, ist das Gespräch in der Einrichtung. Das heißt, die Personen müssen dann auch selber vor Ort sein.
Du hast jetzt schon eine sehr breite Zielgruppe genannt, an die sich quasi Drug-Checking oder quasi wo Leute bei euch vorbeikommen können. Habt ihr da für euch oder hat sich da nochmal quasi was hier rauskristallisiert, welche Personen da häufiger bei euch vorbeikommen, oder ist es dann durchweg, dass halt alle möglichen Menschen da vorbeikommen?
Das ist schwierig zu sagen, wer unsere Hauptzielgruppe ist. Natürlich anhand der Substanzen kann man vielleicht sagen, es sind auch viele, viele Menschen, also anhand der Daten, die wir haben, können wir sagen, dass der durchschnittliche Drug-Checking-Userin bei uns, ich glaube, 34 Jahre alt ist, also Mitte 30 ist, wobei die älteste Person laut Dokumentation 77 Jahre alt war, jüngste Person 18 Jahre. Wir fragen das aber tatsächlich auch nicht so im Detail, dass wir wissen wollen, was passiert bzw. zu welcher Zielgruppe die Person gehört. Ich würde schon sagen, dass natürlich der Großteil eher jüngere Menschen sind, die wahrscheinlich auch im Partyleben Drogen konsumieren, weil das auch Menschen sind, die zu uns kommen, die ja auch ein Interesse daran haben, über das, was sie konsumieren. Das heißt, die sozusagen auch ein gewisses Risikobewusstsein haben für den Substanzkonsum und daran interessiert sind. Wir hatten auch letztes Jahr eine Evaluation unseres Projekts durch die Charité und die University of Applied Science in Frankfurt, die das Projekt begleitet hat, für die Senatsverwaltung für Gesundheit evaluiert hat. Und auch da zum Beispiel die Frage mit auch mehreren Nutzerinnen gesprochen hat und auch die Frage gestellt hat, welchen Bildungsgrad oder welchen Hochschul oder ob man einen Hochschulabschluss hat. Da hat sich auch gezeigt, dass ein ganz großer Teil der Menschen, die das Angebot nutzen, entweder einen Hochschulabschluss oder zumindest einen Schulabschluss haben. Also das heißt, sozusagen zeigt sich auch, dass es zumindest laut den Ergebnissen der Evaluation eher auch Menschen, die man sagen könnte, die einen höheren Abschluss oder gebildeter sind, die das Angebot wahrnehmen. Ansonsten ist es schwierig zu sagen. Was wir schon auch sehen, ist, dass das Angebot für Menschen, die aus der offenen Drogenszene kommen, noch nicht ausreichend ist. Wir haben schon auch Menschen, die viele soziale Probleme haben, die obdachlos sind und dann auch Konsumräume zum Beispiel nutzen. Aber da sehen wir auch, dass das Angebot noch, dass wir das noch ein bisschen verbessern könnten, um diese Zielgruppe besser zu erreichen. Aktuell würde ich jetzt mal sagen, aber das ist eher eine subjektive Einschätzung, sind das natürlich zu einem größeren Teil jüngere Menschen, die gelegentlich oder zumindest regelmäßig Drogen konsumieren, aber nicht täglich konsumieren, sondern eher im Sinne einer Party-Setting oder Wochenende. 82% der Personen, die bei uns waren, haben angegeben, dass sie noch keinen Kontakt zum Suchthilfe- oder Drogen- und Suchthilfesystem in Berlin hatten. Sprich, das sind Menschen, die selber von sich scheinbar noch nicht die Problematik im Drogenkonsum sehen, die also noch keine weiterführende Hilfe benötigen aus ihrer Sicht. Ein Großteil der Zielgruppe sind Menschen, die bislang die Angebote der Drogen- und Suchthilfe noch nicht wahrgenommen haben. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erkenntnis aus dem Projekt, dass wir damit ja auch Menschen ansprechen, die vielleicht aktuell aus ihrer eigenen Sicht noch keine Problematik mit Substanzen haben, die aber natürlich sich noch entwickeln kann, beziehungsweise wo wir auch davon ausgehen, dass ein großer Teil oder ein Teil davon sicher auch nochmal die Hilfe des Suchthilfesystems in Anspruch nehmen wird oder wird müssen. Und dazu kommt, dass wir durch das Projekt natürlich auch viele Menschen jetzt schon erreichen, die sonst bislang noch nicht mit uns in Verbindung gewesen wären, aber auch andere Angebote von den Trägern vielleicht dann in Zukunft brauchen werden.
Und ich meine, das zeigt ja auch wiederum, was für ein Potenzial halt Drug-Checking eigentlich auch hat. Also es ist ja irgendwie schon sehr faszinierend, dass durch Drug-Checking eigentlich nochmal quasi gerade für euch auch eine komplett neue Zielgruppe nochmal erschlossen wurde, so wo ja bei euch davor niemals irgendwie eine Beratung vor Ort war. Und das zeigt ja schon irgendwie, dass das ganze Projekt ja eigentlich auch ein positives Potenzial so mit sich bringt. Ja,
definitiv. Ich glaube, dazu kann man auch sagen oder passt auch sehr gut dazu, dass bei der Evaluation des Projekts ist dann auch herausgekommen, also so steht es in der Evaluation, dass 95% der Teilnehmenden fand sich ein erhöhtes Risiko aufgrund derzeitiger Konsumgewohnheiten gesundheitliche Probleme zu entwickeln. Und von denen 15% sogar ein hohes Risiko für eine Substanzgebrauchsstörung aufzeigten. Das heißt, wir sehen ja, dass ein ganz großer Teil der Menschen, zumindest die bei der Evaluation teilgenommen haben, auch hier ein Risiko haben, ein Problem zu entwickeln. Und dann im Idealfall, wenn sozusagen dieses Problem dann so manifest wird, dass die Menschen Hilfe brauchen, sie auch wissen, wo sie hingehen können, wo sie sich hinwenden können. Also es ist sicher ein guter Türöffner für die Drogen- und Suchthilfe, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen wir bislang nicht in Kontakt waren, oder mit Menschen schon früher in Kontakt kommen, als wir das die letzten Jahre ohne Drug-Checking gesehen haben.
Quasi, wie kann ich mir das jetzt bei euch vorstellen? Ich komme als Klient oder Klientin vorbei zu euch zum Drug-Checking. Vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen Step-by-Step erklären, wie das jetzt genau abläuft.
Genau, es gibt dreimal die Woche, also einmal am Montag und am Dienstag gibt es 2 Sprechstunden, aber an unterschiedlichen Orten gibt es die Möglichkeit, das Drug-Checking-Angebot zu nutzen. Man muss sich nicht voranmelden, man kann sich auch nicht voranmelden. Man kommt während den Sprechzeiten zum Projekt und kann dann dort diese Beratung in Angriff nehmen, beziehungsweise Was uns aktuell schon ein bisschen, ich komme dann bei den Zahlen nachher auch nochmal drauf, was wir schon sehen ist, dass die Nachfrage wesentlich größer ist. Das heißt, aktuell ist es so, dass wir pro Beratungs- oder pro Sprechstunde 12 Plätze haben und wir aber damit konfrontiert sind, dass weitaus mehr Menschen kommen. Das heißt, wir haben das schon, dass teilweise 1,5 Stunden vor Beginn der Sprechstunde eine Warteschlange vor der Tür ist. Das heißt, die Menschen kommen, die ersten 12 kriegen dann im Normalfall so eine Wartemarke und nehmen dann in der Einrichtung Platz und dann wird einer nach dem anderen aufgerufen von der Sozialarbeit und geht zum Beratungsgespräch. Im Grunde ist das ein sehr individuelles Gespräch, wo wir einerseits natürlich einen standardisierten Fragebogen haben, den wir mal abfragen, aber dann natürlich auch auf die individuelle Situation eingehen. Und die ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Und das ist auch ein Unterschied, ob das eine Person ist, die jetzt schon ein paar Mal beim Drug-Checking war, vielleicht immer mit denselben Substanzen und dem gleichen Konsummuster kommt, oder ob das eine Person ist, die zum ersten Mal kommt, die selber noch sehr konsumunerfahren ist, die viele Fragen hat. Also die Evaluation hat in dem Zeitraum, wo die stattgefunden hat, hat auch die Länge der Beratungsgespräche aufgezeichnet. Da waren die Gespräche, glaube ich, von 4 Minuten das kürzeste bis hin zu 31 Minuten das längste. Und so im Durchschnitt, glaube ich, 15, 16 Minuten. Also da sieht man, die Beratungsgespräche sind dann immer sehr individuell auf die Situation. Aber natürlich geht es dort in erster Linie um die Konsumreflexion, um Safer-Use-Inhalte und natürlich dann auch abgestimmt auf die Substanzen bzw. auf die Problemlagen, die die Klienten oder die Nutzenden mitbringen. Im Rahmen der Sprechstunde wird auch die Substanz abgegeben. Die Kolleginnen nehmen das entgegen. Das wird dann fachgerecht dokumentiert und verpackt für das Labor. Im Zuge dessen auch der Großteil der Substanzen fotografiert. Ich glaube, jeder, der das Projekt kennt, drugchecking.berlin, unsere Homepage, wo dann auch viele Warnungen sind mit den Fotos der Substanzen. Und die Person bekommt dann noch so eine Nummer, beziehungsweise es ist anonym, das heißt, wir haben oft die Namen nicht, aber jeder hat eine Identifikationsnummer und nach dem Beratungsgespräch verlässt die Person wieder die Einrichtung und die Substanzen gehen dann ins Labor. Im Labor werden die Substanzen dann analysiert. Das kann unterschiedlich lang dauern, im Normalfall dauert das ein paar Tage, das kann aber jetzt sehr laienhaft von mir ausgedrückt, wenn das Substanzen sind, die selten sind, die in sehr geringen Mengen sind, die noch nicht oft identifiziert wurden, kann das länger dauern, wenn irgendwie auch viele Beimischungen dabei sind. Wenn das klassische Substanzen sind, ohne große Beimengungen, dann geht das relativ schnell. Also da gibt es sozusagen auch ein bisschen immer unterschiedliche Zeitdauer. Und sobald die Ergebnisse vorliegen, gibt das Labor uns die Ergebnisse zurück und die werden dann von uns aufbereitet und die Klientinnen können dann entweder wieder vor Ort, können wieder persönlich vorbeikommen oder telefonisch bekommen sie dann die Info über die Substanz bzw. über das, was sie abgegeben haben und bekommen dann natürlich im Rahmen dessen auch nochmal ein Gespräch zum Thema Safer Use, auch zum Thema, okay, wie verhält man sich jetzt mit dem Testergebnis. Das ist aber natürlich auch wieder sehr individuell, je nachdem, welche Substanz und wie das Ergebnis ausgesehen hat.
Wie lange dauert denn dann quasi so dieser komplette Prozess an für sich? Weil du hast jetzt gesagt, ihr quasi das Beratungsgespräch, dann muss das alles ins Labor. Quasi das hat ja dann auch sehr viele Steps, was man durchgehen muss. Wie lang genau so der Prozess dauert, bis jetzt wirklich ein Klient oder eine Klientin ihr Ergebnis dann auch bekommt?
Das kann nach 3 Tagen passieren, das kann manchmal auch 5, 6 Tage dauern. Die längste Auswertung waren dann auch mal 10 Tage, das ist auch immer, aber so im Schnitt, im Mittel sind das 3 bis 4 Tage, bis die Ergebnisse vorliegen. Beziehungsweise nicht bis die Ergebnisse vorliegen, sondern bis sie soweit sind, dass sie auch an den Nutzenden, die Nutzende weitergegeben werden können.
Wie wird es dann meistens immer so von den Klienten angenommen? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass bestimmt auch viele kommen, die vielleicht auch schnell das Ergebnis haben möchten, weil sie vielleicht jetzt auch irgendwie, ja, keine Ahnung, einen gewissen Druck dahinter haben. Habt ihr da, wie sind da eure Erfahrungen, wie sie so quasi mit dieser, wie sie diese Dauer annehmen?
Also wir haben damit keine schlechten Erfahrungen, beziehungsweise ich glaube, dass die Leute, die zu uns kommen, über das Projekt Bescheid wissen und auch wissen, dass es da eine zeitliche Verzögerung gibt, bis sie das Ergebnis haben. vorher schon gesagt, das ist aber auch immer eine Frage der Zielgruppe. Natürlich, wenn man bei einem Festival mit einem Bus steht und Substanzen testet, kann man schwer sagen, du hast in 3 Tagen das Ergebnis, weil dann ist das Festival vorbei. Insofern gibt es natürlich verschiedenste Analysemethoden, verschiedenste Möglichkeiten, das zu bewerten. Ist natürlich dann auch immer eine Frage, so wie wir das machen, auch wieder sehr laienhaft ausgedrückt, ist es sicher das bestmögliche analytische Ergebnis, das wir haben können. Dafür dauert das halt, hat das einen gewissen zeitlichen Verzug. Aber das ist auch, und vorher auch schon erwähnt, das ist immer auch davon abhängig, welche Zielgruppe bedient man und welches Setting hat man. Bei uns war das von Anfang an so. Es gibt auch andere Drug-Checking-Projekte in Europa, wo das so läuft. Es gibt aber, wie gesagt, auch Möglichkeiten, wo es andere Analyseverfahren gibt, wo dann schnellere Auswertungen da sind, die dann aber eventuell auch vielleicht nicht in der Tiefe der Analyse, wie sie bei uns sind.
Du hast quasi jetzt schon ein bisschen so von Analyseverfahren geredet. Ich habe auch schon gesehen, dass es da unterschiedliche Analyseverfahren gibt. Also quasi du hast jetzt schon gesagt, dass ihr ein relativ genaues Analyseverfahren habt. Es gibt ja auch quasi so Schnelltestverfahren. Kannst du da uns ein bisschen einen Einblick geben, wie oder welches Testverfahren ihr da nutzt, beziehungsweise wie das Labor da arbeitet?
Ja, ich muss da aufpassen, dass jetzt nicht alle Chemiker und alle Pharmakologen irgendwie aufspringen, wenn ich jetzt Schwachsinn erzähle. Grundsätzlich, was ich sagen kann, was ich weiß, unser Labor nutzt hauptsächlich Hochleistungsflüssigchromatographie, HPLC abgekürzt, ja. Und das Massenspektrum und die Massenspektrometrie. Das sind die Auswertungsmethoden, die bei uns laufen. Aber wie gesagt, das Labor, mit dem wir arbeiten, Forensische Toxikologie des Landes Berlin, die haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und ich kann tatsächlich gar nicht so viel zu den Testverfahren sagen. Es gibt, also das ist, hast du richtig gesagt, es gibt auch Schnelltests, die wir zum Beispiel in Drogenkonsumräumen manchmal anwenden für Fentanyl. Das ist natürlich eine ganz andere Art des Testens und bei weitem nicht vergleichbar mit dem Drug-Checking, wie wir das machen. Aber es gibt natürlich davon bis ein sehr großes, breites Spektrum an verschiedenen Testverfahren. Beim Drug-Checking sind wir sehr froh, dass wir mit dem Labor arbeiten, dass die wirklich verschiedenste Analysemethoden haben. Und ich glaube, das, was bei uns auch nochmal so wichtig ist, ist die Kompetenz, die das Labor hat, beziehungsweise das Wissen, das unser Labor hat und uns mit uns teilt und uns weitergibt. Und da merken wir auch, davon lernen wir auch sehr, sehr viel, weil natürlich die Träger haben so diesen sozialarbeiterischen Hintergrund. Da geht es eher um die Beratung, da geht es um Safer Use, um die Auswirkungen der Substanzen. Aber durch diese 2 Jahre Zusammenarbeit im Drug-Checking-Projekt haben wir als Träger auch schon sehr, sehr profitiert, wenn es um die Substanzen an sich geht, um die Analyse der Substanzen. Also da kommen schon auch sehr spannende Ergebnisse raus.
Ja, ich glaube, es ist auch voll wichtig bei Drug-Checking, dass man gerade auch so diese Kombination aus Sozialpädagogik, soziale Arbeit und Naturwissenschaft irgendwie auch miteinander verbindet und da, glaube ich, dann je nachdem Fachkräfte wahrscheinlich bereitstellt. Habt ihr da Substanzen, wo jetzt das Labor sagt, die können wir gar nicht checken oder wie kann ich mir das allgemein vorstellen?
Ich kann da gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, da ich tatsächlich im Labor noch nie, beziehungsweise mir der Hintergrund fehlt. Was ich schon aus der Erfahrung weiß, ist, dass es Substanzen gibt, die einfach länger brauchen, um analysiert zu werden, weil die Datenbanken, die das Labor nutzt, diese Substanzen noch nicht kennt oder noch nicht ausreichend kennt. Wir sehen das auch, dass Nitazene zum Beispiel, das jetzt auch eine Substanz ist, die noch gar nicht so häufig im Umlauf ist, beziehungsweise auch in den Labors noch nicht so bekannt ist, dass es ein schnelles Ergebnis gibt. Das heißt, das dauert dann vielleicht mal länger, bis es da ein Ergebnis gibt. Ob es da sozusagen wirklich Limitierungen gibt oder sagen, das können wir nicht machen, kann ich tatsächlich nicht beantworten. Was wir aber einfach aus der Erfahrung wissen, ist, dass es natürlich immer wieder auch neue Substanzen gibt, die dann schwerer sind zu detektieren sozusagen, beziehungsweise die dann einfach in den Datenbanken noch nicht ganz so bekannt sind.
Weißt du da, wie viel man da ungefähr von der Substanz abgeben muss, dass man die checken lassen kann?
Also bei uns ist es so, dass wir gesagt haben, bei Pulver braucht es in etwa eine Messerspitze, bei Flüssigkeiten reichen ein paar Tropfen, das ist eine kleine Pipette, die ein bisschen vollgefüllt werden muss. Und bei den Substanzen nehmen wir immer Pillen nehmen wir immer die gesamte Pille entgegen. Das heißt, da wollen wir die ganze Pille, die Auswertung würde sicher auch mit weniger gehen, aber es ist einfach ein wesentlich besseres Ergebnis, wenn wir die ganze Tablette dann haben.
Auf jeden Fall, da wird es ja wahrscheinlich dann auch darauf ankommen, wie viel dann schlussendlich die Tablette auch hat, damit ihr dann wahrscheinlich auch das in eure Warnsysteme übernehmen könnt.
Es ist ja, glaube ich, gerade bei den Tabletten natürlich auch also grundsätzlich schwierig, weil Substanzen, die vom Schwarzmarkt kommen, haben ja klarerweise keine Qualitätskontrolle. Das heißt, man kann auch gar nicht sagen, es kann auch sein, dass die eine Hälfte der Tablette einen höheren oder niedrigeren Wirkstoff hat als die andere Hälfte. Man kann auch grundsätzlich nicht sagen, dass jede Tablette, die gleich ausschaut, auch die gleiche Wirkung dann hat. Das heißt, es gibt ja keine in dem Sinn Qualitätskontrolle, dass alles gleich ist. Deswegen ist es, wenn wir die ganze Tablette nehmen, sicher für unser Ergebnis das bestmögliche Ergebnis, das wir haben können.
Wenn die Klientinnen bei euch vorbeikommen, müssen die dann quasi, wenn die ihre Drogen oder ihre Substanzen checken lassen, müssen die dann auch immer eine Beratung bei euch in Anspruch nehmen oder geht es quasi auch unabhängig, dass sie sagen, hey, wir kommen nur vorbei, checken unsere Substanzen und gehen, oder ist es quasi bei euch nur in Kombination möglich?
Das geht nur in Kombination, weil einfach auch der Hintergrund der ist, dass Drug Checking eben nicht nur die reine Analyse ist, sondern auch diese Konsumreflexion, die Sensibilisierung zum Konsum, die Beratung über Thema Safer Use. Also kurz gesagt, nein, es ist nicht möglich. Ein Beratungsgespräch findet immer statt. Es ist aber, wie ich vorher schon gesagt habe, natürlich auch die Länge und die Dauer und die Inhalte des Beratungsgesprächs sehr individuell und je nachdem, welchen Bedarf die Person hat.
Mhm. Wie häufig kommt denn dann so das Drug-Checking bei euch im Beratungsalltag vor?
Also grundsätzlich ist Drug-Checking ein Angebot, das nicht im laufenden, im normalen Beratungsalltag stattfindet. Drug-Checking hat eigene Sprechzeiten, wo die Menschen kommen können. Das heißt, in der Zeit findet dann nur Drug-Checking statt. Was wir aber schon sehen, ist, dass natürlich unser Beratungsalltag auch sehr von den Drug-Checking-Ergebnissen profitiert. Einerseits dadurch, dass wir ein Wissen über die Substanzen haben, andererseits, dass wir natürlich auch durch die Erfahrung, durch die Kompetenzen, die Kolleginnen auch bei Drug-Checking sammeln, natürlich auch im gesamten oder in allen Trägern davon profitieren, weil wir einfach auch mehr dazulernen über Substanzen, weil wir einfach auch mehr dazulernen über die Art und Weise, wie manche Menschen Substanzen konsumieren. Das war immer schon Beratungsalltag, also der Umgang mit Substanzen, Safer Use etc. ist natürlich immer schon auch Teil oder Anteil einer Beratung gewesen. Wir merken aber, dass wir natürlich auch einen großen Erkenntnis- und Erfahrungsgewinn durch Drug-Checking haben, das dann natürlich auch direkt in die Beratungsarbeit mit einfließt.
Wie ist es denn bei euren Klientinnen? Wie nehmen die denn die Tests wahr? Verändert es dann, habt ihr da Erfahrung? Verändert es dann oft was an ihrem Konsum? Sagen die, wenn die jetzt, keine Ahnung, irgendwie beispielsweise einen Test bekommen, wo die jetzt sagen, okay, da ist ja eigentlich gar nicht die Substanz drin, was ich mir jetzt am Anfang erwartet habe. Habt ihr da Erfahrungen, wie die dann damit umgehen? Reduziert es meistens eher den Konsum? Werden die da ruhig reflektierter?
Ja, also das können wir, glaube ich, mittlerweile ganz gut sagen. Da würde ich sagen, haben wir einerseits das subjektive Wissen, das wir über die 2 Jahre angesammelt haben, durch unsere Beraterinnen und Berater, wo regelmäßig auch bei, wenn wir über die Substanzen oder über die Ergebnisse aufklären, dann natürlich auch immer wieder die Sätze fallen wie, okay, dann nehme ich nur die Hälfte oder dann nehme ich nur weniger von der Substanz. Oder teilweise auch, dass die Leute sagen, dann nehme ich das gar nicht, weil einfach das falsch deklariert war oder ein anderer Wirkstoff ist. Also das kennen wir aus dem Beratungsalltag. Das dokumentieren wir aber nicht, was sozusagen die Ergebnisse der Gespräche sind. Gleichzeitig haben wir aber, ich habe es vorher schon erwähnt, diese Evaluation der Charité und der University of Applied Science in Frankfurt. Und die haben das auch nochmal abgefragt. Und auch in der Evaluation steht klar drinnen, dass die Wirkungseffekte auf die Teilnehmenden signifikant waren. Zum Beispiel eine unerwartet hohe Wirkstoffmenge war mit einer Dosisreduktion assoziiert, was bedeuten könnte, dass das Risiko von Überdosierungen vermindert wurde. Wir sehen auch, dass die Mehrheit der Teilnehmenden an dieser Evaluation gesagt haben, dass sie ganz sicher oder ziemlich wahrscheinlich schadensminimierende Konsumstrategien anwenden wollen. Also das sind schon auch nicht nur das subjektive Wissen, das wir haben durch unsere Kolleginnen und Kollegen, die das machen, sind mittlerweile auch wirklich durch eine Evaluation sozusagen gefestigte Ergebnisse, wo wir zeigen können, ja, Drug-Checking wirkt, ja, Drug-Checking hat den Wirken, den es haben soll, nämlich dass Menschen schadensminimierende Maßnahmen in ihren Konsumalltag einbauen, dass Menschen reflektieren, wie sie konsumieren, was sie konsumieren und dass das natürlich dann auch eine direkte Wirkung auf Nutzende von Substanzen hat.
Habt ihr aus diesen Ergebnissen auch aktuell, oder kannst du da mal vielleicht einen kleinen Ausblick geben, wie momentan so aktuelle Konsumtrends jetzt bei euch hier vor Ort in Berlin sind oder vielleicht auch allgemein, also kannst du dir eigentlich so ein bisschen aussuchen, aber wäre jetzt vielleicht schon interesting bei euch hier in Berlin vor Ort und wie da aktuelle Entwicklungen auch sind.
Also ich kann oder werde auch gleich gerne ein paar Zahlen dazu nennen. Grundsätzlich glaube ich, es fällt mir aber schwer, wirklich Konsumtrends oder Entwicklungen für Berlin zu nennen, weil wir einerseits sagen müssen, die Menge an Proben, die wir haben, ist nicht so groß, dass man sagen kann, man kann wirklich den Markt in Berlin überblicken. Dazu kommt, dass eben das Angebot für alle Menschen geöffnet ist und wir jetzt nicht sagen können, okay, das sind nur Partykonsumenten, wo wir dann vielleicht einen besseren Einblick hätten. Das heißt sozusagen, eine Entwicklung oder Trend für Berlin zu nennen, würde mir jetzt schwerfallen. Da fehlt einfach auch die Vergleichbarkeit, da wir das Projekt erst seit 2 Jahren haben. Was wir aber tatsächlich sagen können, ist, dass wenn in 2 Jahren, also in den ersten 2 Jahren bis Stand 31.06.25, 3.596 Substanzen analysiert haben. Mittlerweile sind wir, glaube ich, haben wir auch die 4.000er Marke überschritten. Das bei 1.986 Nutzenden, die das genutzt haben. Und gleichzeitig, und ich habe das vorher auch schon mal kurz erwähnt, hatten wir auch 1.377 Abweisungen, dokumentierte Abweisungen. Das bedeutet, dass das Menschen sind, die das Angebot wahrnehmen wollten, wo wir aber keine Ressourcen hatten. Und dazu muss man sagen, dass wir nicht von Anfang an Abweisungen dokumentiert haben und dass natürlich Menschen auch mitbekommen, dass sie eventuell keinen Platz bekommen und dann vielleicht gar nicht mehr versuchen, das Angebot wahrzunehmen. Ich sage dann immer, wenn ich 2-mal in ein Restaurant gehe und keinen Platz oder keinen Tisch bekomme und der Kellner mir sagt, ich kann aber auch nicht reservieren für die nächste Woche, dann überlege ich mir, ob ich da nochmal hingehe. Das heißt, wir sehen, dass das Angebot wirklich gut angenommen wird und dass es noch einen weitaus größeren Kreis an Menschen gibt, die das Angebot gern wahrnehmen wollen würden. Es ist so, dass wir anhand unserer Zahlen jetzt, zumindest würde ich keine, wie gesagt, keine Trends ablesen können. Es ist ja auch so, was wir schon auch merken, wenn eine Substanz kommt, die als Warnung deklariert wird, dass natürlich Menschen, die eine ähnliche oder die gleiche Substanz konsumieren, dann vermehrt auch in den nächsten Wochen kommen. Was wir aber sagen können, die Substanz, die wir sozusagen am öftesten getestet waren, das waren 806 MDMA-Proben. Wir haben 757 Katinone und 651 Kokainproben. Das sind so die Top 3 unter Anführungszeichen der Substanzen, die wir über die Jahre getestet haben. Aber grundsätzlich ist das ein sehr breites Spektrum an Substanzen, die da dabei waren. Und das ist natürlich, da kann man, also ich habe so ein paar Beispiele mir im Vorhinein angeschaut. Ich sage es nochmal, drugchecking.berlin, unsere Homepage, wo alle Warnungen auch veröffentlicht werden. Es ist zum Beispiel so, dass bei Kokain im Jahr 25, also wenn wir jetzt nur das Jahr 25 betrachten, ist fast jede dritte Probe, ich glaube knapp über 32% der Proben, die wir getestet haben, von Kokain verunreinigt gewesen. Also da sehen wir, dass es einen Anstieg gibt, beziehungsweise dass es ein sehr hohes Level an Verunreinigungen gibt bei Kokain. Das kann man vielleicht dazu erwähnen. Wir sehen gerade bei MDMA ist auch etwas, wovor wir immer wieder mal warnen. Da zum Beispiel auch hatten wir letztens, ist im August abgegeben worden, eine Tablette mit rund 241 Milligramm MDMA und aktuell ist sozusagen, es gibt ja keine Menge, wo man sagt, das ist ohne Risiko, kann das konsumiert werden, aber wenn wir davon ausgehen, dass es so ca. 1,5 Milligramm MDMA pro Körpergewicht bei einem Mann ist in der Regel so eine Menge, die vertragen wird. Das sind bei 90 Kilo sind das knapp 140 Milligramm. Das heißt, da sieht man, dass die Tablette einfach weit überdosiert war. Und bei Frauen ist dieser Wert nochmal geringer. Das heißt, da sind wir dann schon bei Tabletten, die tatsächlich eine nicht nur Gesundheitsgefährdung, sondern auch eine Gefährdung für das Leben hat, wenn diese Tablette konsumiert wird. Und ich glaube, das zeigt wesentlich besser als Trends, die wir haben, zeigt, wie wichtig das Angebot ist, weil wir einfach merken, dass die Substanzen, die bei uns abgegeben werden, und wir warnen auf unserer Homepage mittlerweile oder eigentlich schon seit Projektbeginn vor fast jeder zweiten Probe, also ich glaube 49% der Proben landen noch auf der Homepage als Warnung. Und da sind dann auch Sachen dabei, dass jemand Crystal Meth, also Methamphetamin, dachte, hat er erworben und dann stellt sich heraus, dass es Ketamin ist. Und das sind auch nochmal die Unterschiede der Wirkung natürlich anders. Und wenn ich das dann nehme und mit einer Wirkung rechne und eine ganz andere eintritt und natürlich auch noch die Menge an Substanz dann bedenke, also sehen wir, dass das Projekt, so wie wir es jetzt haben, wirklich davor schützt, dass Menschen in große Schwierigkeiten, große gesundheitliche Schwierigkeiten geraten. Insofern glaube ich, ist das das sind viel wichtiger als die Trends oder die Ergebnisse, die wir ablesen können, sind dann tatsächlich die Ergebnisse, die wir haben und die wir dann auch den Menschen mitteilen können und die wir natürlich auch dann auf unserer Homepage veröffentlichen, damit auch andere Menschen darüber Bescheid wissen.
Mich würde jetzt mal noch ein bisschen so interessieren, wo waren eure Grenzen mit Truck-Checking? Wo würdest du sagen, das läuft gerade gut, aber wo könnte man diesen ganzen Prozess auch noch verbessern? Wo seid ihr vielleicht auch als Beratungsstelle, was es jetzt schon seit 2 Jahren durchmacht, wo würdet ihr einfach allgemein euch noch mehr Support vielleicht auch wünschen, wo ihr sagt, okay, das lief jetzt gut, das lief aber jetzt auch eigentlich nicht so gut?
Die Frage Grenzen, glaube ich, merken wir einfach, dass wir die Nachfrage nicht bedienen können. Also bei Grenzen würde ich tatsächlich sagen, dass wir, eben vorhin gerade erwähnt, dass wir doch einen großen Teil der Menschen wieder wegschicken müssen, beziehungsweise nicht dann in der Sprechstunde beraten können, beziehungsweise die Substanz testen können. Also das ist natürlich etwas, was uns limitiert, weil auch die finanziellen Mittel für das Projekt, also es sind ja finanzielle Mittel da, aber nicht ausreichend, dass wir die Nachfrage, die es in Berlin nach dem Projekt gibt, auch bedienen können. Also das ist natürlich eine Grenze. Natürlich aber auch trotzdem mit dem Blick nach vorne. Einerseits braucht es für das Projekt, so wie wir es haben, mehr Ressourcen. Wir könnten sicher mehr Substanzen annehmen, mehr Substanzen testen, mehr Substanzen beraten. Aber, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wir haben vorher schon drüber gesprochen, es ist natürlich auch die Frage, wie kann sich so ein Projekt weiterentwickeln oder was wären nächste wirklich gute Schritte. Das eine wäre, auch vorhin schon angesprochen, natürlich eine mobile Möglichkeit. Gerade in Berlin mit vielen Nachtclubs, mit vielen Partys, wäre das natürlich auch eine spannende Weiterentwicklung des Projekts, die auch tatsächlich einen großen Nutzen hätte. Und ich habe das vorhin schon gesagt, wenn man so ein Projekt implementieren will, muss man natürlich überlegen, welche Gegebenheiten hat man in seiner Stadt, in seinem Land, wie auch immer. Berlin bietet ja ganz viel. Und gerade was sozusagen das Nachtleben betrifft, ist ja Berlin auch. Gäbe es da viele Möglichkeiten. Das heißt, das wäre sicher ein Wunsch von uns auch oder der Ausblick von uns, zu sagen, eine mobile Testmöglichkeit, ein mobiles Drug-Checking. Und was auch noch in meinen Augen wichtig ist, wo wir sehen, ich würde es nicht als Grenze bezeichnen, weil wir schon auch immer wieder mal Menschen erreichen, die, so, wie man so schön sagt oder nicht so schön sagt, wie man aus der offenen Drogenszene kommen, aber das ist sicher noch eine Gruppe an Menschen, die noch wo es noch Aufholbedarf gibt, dass wir diese Menschen gut erreichen. Das heißt, da braucht es eher Testungen, die dann direkt dort sind, wo die Menschen sind, sprich in Drogenkonsumräumen, in niedrigschwelligen Beratungsstellen. Also das wäre sicher auch noch ein wichtiger Punkt, gerade mit dem Blick, Drogentodesgedenktag war vor kurzem erst, die Zahlen sind die letzten Jahre immer angestiegen. Wir alle kennen die Situation mit synthetischen Opioiden in Nordamerika, wo die Drogentotenzahl nochmal wesentlich höher ist und natürlich auch die Sorge davor, dass das in Europa so kommen kann oder zumindest so ähnlich kommen kann. Das heißt, ich glaube, das sind schon nicht Grenzen, aber das ist auf jeden Fall noch ein Punkt, wo man sagt, da kann man sich hinentwickeln mit dem Projekt, dass man die Zielgruppen vielleicht noch besser erreichen kann als bisher.
Wäre es für dich bzw. aus euren Erfahrungen vorstellbar und auch gleichzeitig sinnvoll, dass quasi dann wahrscheinlich auch an jede Beratungsstelle in Deutschland ein Drug-Checking angegliedert wird, beziehungsweise dass halt wenigstens ein großer Teil davon abgedeckt wird, weil ich kann mir auch quasi vorstellen, dass es ja natürlich euch vielleicht auch dann wieder teilweise, weiß ich jetzt nicht, wie das aktuell ist, aber auch entlasten würde, vielleicht wenn ja auch allgemein ein größeres Angebot an Drug-Checking da wäre. Wie sind denn da deine Gedanken oder eure Gedanken dazu?
Ja, definitiv. Es wäre natürlich eine schöne Überlegung, dass in allen Kontakt- oder Beratungsstellen Drug-Checking möglich ist, dass es ein Teil der klassischen Beratungsleistung sein kann. Es gibt aber auch europaweit natürlich verschiedenste Umsetzungen. Es gibt in Wien zum Beispiel, sind Apotheken Teil der Drug-Checking-Projekte. Das heißt, dass man in Apotheken auch Substanzen einreichen kann. Also es gibt da schon verschiedenste kreative Lösungen, wie man das umsetzen kann. Für Berlin muss man sagen, natürlich, es gibt ein relativ gutes Netz an Beratungsstellen, an Kontaktstellen. Wenn man da Drug-Checking anbieten kann, sehr gerne. Es braucht natürlich, man muss schon auch sagen, es braucht natürlich Ressourcen, nicht nur sozialarbeiterisch, sondern auch von Seiten des Labors, von Seiten der Analyse. Das ist natürlich, wenn ich jetzt überlege, dass es in ganz Berlin sozusagen, wird das logistisch vielleicht schwierig. Aber das kann durchaus auch in kleineren Städten Sinn machen, dass es, wo es weniger, vielleicht auch zentriertere Drogenhilfeeinrichtungen gibt, dass Drug-Checking ein Teil der Beratung dort wird. Insofern Warum nicht? Je mehr Drug-Checking wir anbieten können, umso besser ist es. Umso besser ist es für die Nutzenden, umso besser ist es natürlich auch, weil wir einfach einen besseren Einblick bekommen. Insofern von mir aus gerne.
Glaube ich, dass allgemein da viele Beratungsstellen, denke ich, auch einfach Interesse dran haben werden. Und ich hoffe, dass da natürlich in Zukunft auch einfach mehr passieren wird, also gerade auch bei euch, weil ich meine, ihr seid da jetzt schon sehr aktiv mit dabei und es ist sinnvoll dann, wenn dieser Bedarf da ist, dass man weiterhin auch versucht, diesen abzudecken. Wir wären jetzt hier auch eigentlich schon am Ende angelangt. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du...
Nein, habe ich nicht. Danke. Ich freue mich, dass es Interesse gibt und sozusagen auch an alle interessierten Personen aus der Suchthilfe, auch aus anderen Bundesländern, die Fragen zum Thema haben. Einerseits drugchecking.berlin, nochmal auf die Homepage hingewiesen, da steht ganz viel, da sind tolle Warnungen. Aber natürlich auch wir drei Träger, die beteiligt sind, wenn es Fragen gibt, wenn es das Interesse gibt, das auch woanders umzusetzen, kann man sich gerne bei uns melden.
Ja, dann bedanke ich mich jetzt auch nochmal recht herzlich bei dir, Raphael, dass du das heute möglich gemacht hast, dass ich hier auch vor Ort sein konnte. Und wünsche euch natürlich weiterhin alles Gutes für euer Projekt und hoffe auch, dass ihr in Zukunft dann auch das bei euch beim Drug-Checking weitergeht und da eher nicht hoffentlich wieder ein Rückschritt oder sowas passiert und ihr dann in Zukunft hoffentlich auch diesen Bedarf abdecken könnt.
Hoffe ich auch. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ja, das war die Aufnahme zwischen dir, Niki, und den Herrn Schubert. Ja, wie war das denn für dich? War es eine gute Aufnahme? Bist du zufrieden?
Ja, mega. Es war echt ein sehr gutes Interview mit Raphael. Haben auch sehr viel Sachen über uns ausgetauscht, also wie jetzt unsere Werdegänge momentan waren. Und war auf jeden Fall ein sehr positives Gespräch mit ihm, auch sehr amüsant gewesen. Danach war ich auch noch mit ihm kurz quasi am Cottbusser Tor unterwegs. Da hat er mir kurz die Einrichtung auch gezeigt, wo quasi das Drug-Checking durchgeführt wird. Das ist quasi auch bei der Beratungsstelle Kompass. Genau, da sind die dann immer.
Und ist das anders als bei uns in der Drops oder ist es ähnlich?
Nee, also tatsächlich kann man sich das auch wie Beratungsräume bei uns vorstellen. Nur, dass die dort dann halt noch die nötigen Utensilien und Materialien da haben, um halt das Drug-Checking schlussendlich durchzuführen.
Ja, cool. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal.